Wir waren letzte Woche Gott ganz nahe. Ihr auch, super. Wir sind ihm sogar physisch näher gekommen. Wir sind Berge hoch und runter gestiegen. Genau, das hat uns so richtig Spaß gemacht. Und es ist echt cool, wenn man so mit seiner Familie unterwegs sein darf. Ich meine, ihr seid auch Familie, aber ihr seid nicht blutsverwandt. Und auf meine Söhne bin ich noch ein bisschen stolzer als auf euch. Genau. Genau, deswegen haben wir die gesunde Farbe. Ihr wart vielleicht am Meer, gell? So wie der Olli oder so. Wir sind halt auf die Berge gestiegen. Ich möchte heute mit euch genau darüber sprechen. Zeit mit Kindern. Zeit für Kinder, Erziehung. Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Ich bin schon 34 Jahre alt und du bist vielleicht noch älter als ich. 2. Mose 20. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Matthäus 18, ab Vers 1. In dieser Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie, also halt mitten rein, und sprach, ich sag euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Starke Worte, sie sind nicht von mir. Ich saß neulich im Lehrerzimmer und habe mit einer Kollegin mich unterhalten. Das ist ganz schön, wenn man so gemeinsam eine Hohlstunde hat und einfach mal ein bisschen miteinander schwätzen kann. Man will ja nicht nur miteinander arbeiten, man will sich ja auch kennenlernen. Sie ist ein Jahr jünger als ich, hat noch gar keine Kinder. Sie hat das letztes Jahr geheiratet und hofft auch irgendwann mal Mama zu werden. Aber die Lebensplanung bei ihr ist da noch eher entspannt. Und dann fragt sie mich so, Samu, wie ist es denn bei dir eigentlich so? Geht's dir nicht so, dass du manchmal lieber hier länger in der Schule bleiben würdest? Einfach mal zum Abschalten, zum Entspannen, einfach mal noch ein bisschen Ruhe haben. Bei dir zu Hause muss es doch die ganze Zeit turbulent abgehen. 3 Kinder, ist dir das nicht manchmal zu viel? Ich bin gern Papa. Ich habe heute Nacht deswegen weniger geschlafen. Ich bin deswegen heute früher aufgestanden, aber ich bin trotzdem mit Leib und Seele echt gerne Papa. Wir haben jetzt diesen Monat Mai hinter uns, der Mai ist ja sowieso bei uns super. Wir haben 2 unserer Söhne im Mai gekriegt und der Mai hat viele Feiertage, für mich als Lehrer Ferien. Das heißt, ich hatte echt viel Zeit mit meiner Familie und was mir aufgefallen ist, ja, so im Alltag verliert man manchmal den Blick dafür und da hätte ich gern das erste Bild dazu, das mit den vielen komischen Buchstaben. Genau, ihr seht's nicht so gut, aber was ihr sehen könnt, ist, dass ganz ohne mein Zutun meine Söhne mir nacheifern. Wenn der Papa Frühsport macht, dann können die Füße nicht stillhalten. Aber nicht, weil ich sie dazu antreibe. Nicht, weil ich sage, los, David, komm, jetzt nochmal. Sondern, weil der David von sich aus sagt, Papa, guck mal. Der kann schon 20 Liegestütze. Der kann schon 5 Klimmzüge. Eieiei, und das mit 6. Ja, da hat neulich meine Schwägerin echt mit ganz großen Augen geguckt, als er gemeint hat, komm, ich glaube, ich kann mehr Liegestütze als du. Ja, der ist 6 Jahre alt, der ist ein 3 Käse hoch, sowieso. Sie hat sich leider auf die Wette eingelassen und verloren. Das war für uns alle sehr erheiternd, für sie nicht. Ja, also die ist schon sportlich, gell? Die läuft Halbmarathon und so ein Zeug. Aber was mir aufgefallen ist, und das habe ich dann auch mit der Moni besprochen, wir waren auf einer Wanderung zusammen, und ich habe so zu ihr gesagt, das ist unglaublich, wie die uns einfach nachahmen, wie die einfach von sich aus uns nacheifern, wie die einfach von sich aus uns ähnlicher werden wollen, wie sie von sich aus uns auch gefallen wollen als Kinder. Das merke ich auch bei meinen Schülern. Ich habe dieses Jahr auch wieder die große Freude, 15-jährige Jungs im Sportunterricht zu haben. Ja, die sind voller Saft und Kraft. Und wenn du dann da doppelt so alt bist, dann musst du dich schon ranhalten, dass du denen noch was vorturnen kannst. Ja, und das ist einfach toll, wie auch die dann sagen, ich will den irgendwie begeistern. Ich will irgendwie dem auch zeigen, dass ich es kann. Genauso wie mit den Jungs zu Hause halt auch. Und da muss ich gar nichts dafür tun. Das machen die von sich aus. Und das finde ich total spannend. Da möchte ich heute mit euch drüber reden. Ja, der David, den kennt ihr ja, der ist jetzt 6 Jahre alt geworden und der fordert uns ziemlich heraus. Natürlich, das ist schön, ja, dass der da seinen Sport macht und dass der uns nacheifern will, dass der vor allem da mir nacheifern will. So, die Moni ist immer froh, wenn wir Frühsport machen, weil in der Zeit hat sie Ruhe und kann mit dem Adam einfach sitzen und entspannt einen Kaffee trinken, während ich mit den Jungs da turne. Der David ist jetzt in dem Alter, wo er sein eigenes Konzept von seiner Welt baut. Ja, jeder von uns hat da seine eigene Vorstellung, wie unsere Welt so aussieht, und daran arbeitet der David jetzt gerade ganz intensiv. Und in dieser Welt, die er sich da vorstellt, wie sie so funktioniert, ist er natürlich der Experte. Nicht ich. Und dementsprechend hat er mir da auch viel mehr zu erklären als ich ihm. Und das fordert uns natürlich ziemlich heraus. Ist ja klar. Das heißt, dass diese Konstante, die allmächtigen, allwissenden Eltern, die wackelt jetzt. Und der wackelt selber mit großer Kraft an dieser Säule und prüft die, ob der Papa nicht doch irgendwo, ob seine Kraft nicht endlich ist, ob sein Wissen nicht doch endlich ist und ob er nicht vielleicht in manchen Bereichen schon besser ist. Ja, wenn man jetzt 200 Jahre zurückschaut in die Erziehungswissenschaft, da gab es einen Mann, der hieß Rousseau, der hat gesagt, das ist ganz richtig so. Ja, Erziehung 1:1, ein Erzieher, ein Zögling, und das Ziel ist, dass der Zögling den Erzieher überflügelt. Ist nichts Neues, das hat Jesus auch schon gesagt, ich möchte, dass ihr noch größere Taten tut als ich. Ja, aber der Rousseau hat halt gut abgeschrieben und das Ganze auf Französisch, dann haben es die Adligen auch gelesen. Ja, mit der Bibel haben die sich damals nicht so beschäftigt, aber es war dann wieder im Gedächtnis, den ich erziehe, der soll irgendwann größer werden als ich. Ja, das heißt, es ist ganz gut, wenn der David das mal ausprobiert. Vergangene Woche waren wir im Allgäu und da bräuchte ich jetzt das nächste Bild. Genau, das ist der Gründen, das ist so der Wächter der Alpen, der steht so ein bisschen vorne draus. Der ist ein bisschen höher als 1700 Meter und wir sind da mit dem Auto hingefahren. Und als der David den Berg gesehen hat, da hat er gesagt, Papa, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Berechtigt, ne? Wenn man so von da unten hochguckt. Also ja, die Kühe sind kein Größenvergleich, die Kuhweide ist viel weiter vorne. Also der ist schon groß, der Berg. Und da waren so ein bisschen dunkle Wolken noch dahinter. Ja, und dann war das schon einschüchternd. Und wir sind von der Schattenseite rangefahren, dann war das so dunkel und groß. Und er hat gesagt, Papa, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Was sagst du da als Vater? Natürlich schaffst du das. Ist doch klar. Weil ich will ja selber auf den Berg hochsteigen. Das sage ich doch, nö, komm, wir gehen lieber baden. Quatsch, natürlich, sag mal, das schaffst du. Und tatsächlich, nach anfänglicher Scheu, ist der uns dann davon gesprungen. Also, wie eine Bergziege, echt unglaublich. Ja, hopft da von einem Stein zum anderen. Papa, Papa, Mama, kommt, endlich kommt. Darf ich schon mal vorrennen? Ja, okay, bis wir dich noch sehen können. Also von wegen hier irgendwie, schafft er nicht und so weiter und so fort. Wir konnten kaum Schritt halten und... Dann kommt mein letztes Bild, wir machen ja hier keinen Urlaubsvortrag von den Grevis. Ja, dann waren wir endlich oben. Ja, Triumph. Ich hab's geschafft. Ja, warum hat er's geschafft? Seine Beine waren nicht das Problem, sondern was ist passiert? Da, ne? Da ist was passiert. Weil jemand zu ihm gesagt hat, schaffst du. Klappt. Mühelos. Ist der dann da hochgesprungen? Okay, das war's. Wer mehr Urlaubsbilder sehen will, muss uns persönlich besuchen kommen. Wir freuen uns auch gerne drüber. Danke. Ja, der Levi war natürlich auch stolz wie Oskar, aber der hat eher einen komfortablen Aufstieg gehabt. Ja. Genau. Der David, der war ziemlich stolz auf dem Abstieg, hat ihn dann doch die Schwäche ereilt. Und irgendwann saß er auf der Bergwiese. Und hat gesagt, ich kann nicht mehr laufen. Es geht nicht mehr. Und dann habe ich ihn hochgehoben und habe ihn getragen. Nicht weit, vielleicht 300-400 Meter, bis zum nächsten Weg halt. Ja, also wir mussten über so eine Wiese absteigen und dann bis zum nächsten Teerweg habe ich ihn getragen. Dann guckt er mich an. Und das war mehr als Danke. Das war ohne Worte einfach dieser Blick. Okay, das hat mich jetzt komplett eingenordet. So, ja, Aufstieg, anstrengend, Abstieg, noch anstrengender. Und dann kommt mein Papa und nimmt mich einfach auf den Arm und trägt mich, weil ich nicht mehr kann. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich dir erklären will, dass ich so sportlich bin, sondern das sage ich dir, um zu zeigen, ein Stück weit, wie sich für mich einfach eröffnet hat, wie Gott ist. Ja? Der geht mit dir, der ermutigt dich, aufzusteigen. Er steigt mit dir ab und wenn deine Kraft nicht mehr reicht, dann nimmt er dich einfach auf den Arm und trägt dich. Und er sagt danach nicht, dafür kaufst du mir jetzt aber ein Eis von deinem Taschengeld, ja, oder halt eine halbe Radler, sondern ohne Worte, gern geschehen, natürlich. Und auf dem Teerweg ist er dann schon wieder davon gesprungen. Ja, kommt ihr endlich auf jetzt? Klar, wie es halt so ist. Und so wie wir auch oft manchmal sind. Aber einfach diese, für ihn auch diese Dankbarkeit anzuerkennen, Papas Kraft reicht. Ja? Auf den kann ich mich verlassen. Wir haben es vorhin so oft gesungen. Du bist treu, Herr. Warum ist Gott so treu? Weil das eine Eigenschaft von ihm ist. Und weil er sich selber ständig daran prüft. Ja, er sagt ja, du sollst mich prüfen aufgrund meiner Güte und meiner Treue und meinem Segen, den ich dir gebe. Er stellt sich ja selber unter diesen Prüfstein, dass er sagt, prüf mich, dass ich treu bin dir gegenüber. Auf mich kannst du dich verlassen. Am Donnerstag sind wir in Bad Urach den Wasserfallsteig gelaufen, das sind 10 Kilometer, die merkst du aber nicht, weil du läufst die ganze Zeit durch den Wald und am Wasser vorbei und so weiter und so fort. Und wir wollten da eigentlich so um 9:30 los, ja, dass man in der größten Mittagshitze schon in der Wasserfallhütte sitzt und gegrillt hat und alles ist entspannt. Aber der David meinte, oh, nicht schon wieder wandern, oh nee, kein Bock. Dann hat er da 2 Stunden mit uns diskutiert. Ich bin jetzt nicht der Art Vater, der dann das Kind unter Schreien und Treten einfach trotzdem ins Auto trägt, damit er um 9:30 loskommt. Sondern mir ist wichtig, dass der aus eigener Entscheidung losläuft. Weil ansonsten kann ich ihn nämlich die ganzen 10 Kilometer hinter mir durch den Wald herschleifen. Und der zieht so eine Fresse. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Also habe ich ihn gefragt, warum protestierst du denn die ganze Zeit? Warum willst du nicht mitgehen? Du hast ja jetzt in den letzten 6 Jahren oft genug erlebt, dass wenn du Zeit mit Papa und Mama verbringst, dass das toll ist, dass da was passiert, dass es spannend ist. Es war eigentlich, gut, bei uns ist auch mal langweilig. Klar, bei euch auch. Aber meistens haben wir eine Menge Spaß miteinander. Warum willst du nicht mit? Da hat er mir seine perfekte Vorstellung von seinem Tag erklärt. Er will auf den Schulhof, das sind 250 Meter von unserem Haus, und dort Fahrrad fahren und Fußball spielen. Okay. Ist halt eine andere Vorstellung gewesen, ne? Das war seine perfekte Vorstellung von seinem Tag. Und die haben wir komplett zerschossen, weil wir gesagt haben, wir wollen da durch den Wald bei Bad Urach latschen und Wasserfälle angucken. Letztendlich konnten wir ihn dann doch überzeugen, das Erlebnis Wasserfall hat ihn dann irgendwie doch gelockt und wir waren dann in der brütenden Mittagshetze pünktlich um 12 dort und sind dann losgelaufen. Schweißtreibend, anstrengend. Dann hat uns oben auf dem Rutschenfelsen noch der erste Regenschauer erreicht und rate, wer sich beschwert hat. Warum laufen wir jetzt hier und es regnet? Klar. Also ich gesagt, wären wir halt früher losgelaufen, dann wären wir jetzt schon an der Hütte. Oh, meine Handlungen haben Konsequenzen. Wenn ich mich anders entscheide als die Eltern, hat das Auswirkungen. Dann hast du gemerkt, wie es rattert. Und dann fiel dieser Groschen und dann sagt er, das kann ich verstehen. Das ist wirklich blöd. Weil ich jetzt darum diskutiert habe, ist das jetzt alles so und so. Und das ist genial, oder? Da freust du dich als Eltern, wenn du bei deinem Kind merkst, da fällt ein Groschen. Was glaubst du, wie es unserem Papa im Himmel geht, wenn da ein Groschen fällt? Am Ende der Tour war der David letztendlich so glücklich, dass er gar nicht mehr weg wollte. Oh, müssen wir schon gehen? Schade. Meistens haben wir Eltern einfach doch den besseren Blick. Wir wissen, was gut für uns ist und wir wissen auch, was gut für unsere Kinder ist. Zumindest meistens. Aber warum eigentlich diese ganze Mühe? Warum gebe ich mir den ganzen Stress, mein Kind zu erziehen? Warum mache ich das eigentlich? Ja, wir haben ja gesagt, die Kinder lernen durch Nachahmen. Was muss ich da diskutieren? Ich mache einfach und der läuft einfach nebenher und macht selber alles nach. Warum muss ich mir die Mühe machen, mich mit ihm hinzusetzen, mit ihm zu sprechen? Er muss meine Entscheidungsprozesse verstehen lernen, ja, weil die kann man selten beobachten, außer wenn man so wie ich letzte Woche mit einer Frau Schuhe kaufen geht. Da kannst du Entscheidungsprozesse beobachten. Ja. Aber meistens laufen unsere Entscheidungsprozesse vor allem als Erwachsene da oben oder da drüber ab. Und da können Kinder nicht so viel mit anfangen. Ja, präsentiert bekommen sie dann ein fertiges Ergebnis und da müssen sie dann mitmachen. Und das ist das Einzige, was sie nachmachen können. Und das ist eigentlich nicht das, wie Gott mit uns arbeitet, der unser Vorbild ist. Wir haben gesungen, du bist gut, du bist gut. Ich glaube, wir haben es 24 Mal gesungen, mindestens. Warum singen wir das? Warum können wir das singen? Und wie zeigt sich Gottes Güte überhaupt zu uns? Gott ist so gut zu uns, weil er uns liebt. Das wissen wir alle. Jeder von uns war schon auf mindestens einem Vaterherz-Gottes-Seminar, wo du gehört hast, das Herz Gottes schlägt voller Liebe für dich. Aber wie zeigt sich diese Liebe Gottes für dich eigentlich? Kauft Gott dir ein neues Auto, eine Playstation? Wie zeigt sich Gottes Liebe für dich ganz konkret? Wie zeigt sich deine Liebe gegenüber deinen Kindern und meine Liebe gegenüber meinen Kindern? Weil ich ihnen alles, Entschuldigung, in den Hintern blase? Nein, sondern weil ich mir die Zeit nehme und sie erziehe. Darin zeigt sich Gottes Liebe zu uns, weil er uns erzieht. Weil er uns dazu bringt, ihm ähnlicher zu werden, weil er in uns investiert. Sprüche 13. Wer an der Erziehung spart, der hasst sein Kind. Wer sein Kind aber liebt, weist es bei Zeiten zurecht. Sprüche 3. Mein Kind, verwirf die Zurechtweisung Gottes nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen Gott liebt, den züchtigt er, wie ein Vater das Kind, an dem er wohlgefallen hat. Darin zeigt sich die Liebe Gottes zu uns, dass er sich die Mühe macht, darin zu investieren, dass du verändert wirst. Und das nennt man Erziehung. Gott sagt, es lohnt sich, ihn als Vater anzuerkennen. Es lohnt sich, seine Erziehung anzunehmen. Ich habe es jetzt nicht in der ganzen Fülle dabei. Wenn du den Spruch 3 einfach mal komplett durchliest, da steht drin, wie es sich auszahlt, wenn du auf die Erziehungsratschläge deines Vaters hörst. Gesundheit, Wohlstand, Gunst bei den Menschen, geistige und körperliche Gesundheit wohlgemerkt und Weisheit. Ja, das heißt, das Leben auf der Sonnenseite, nicht weil es so prächtig ist und du einen Mercedes fährst, sondern weil du auf der Seite dessen lebst, der dich so gemacht und geschaffen hat. Letzte Woche habe ich mit einem ein bisschen frustrierten Vater gesprochen, ja, er lebt jetzt in einer neuen Beziehung, hat aus der ersten Ehe Zwillinge und wir haben so über unsere Kinder gesprochen und dann sagte er so, weißt du, meine Kinder haben mir ins Gesicht gesagt, du liebst uns nicht. Du bist ein, ich sag's jetzt einfach wortwörtlich, Scheißvater. Wenn du sowas hören musst als Vater, das tut weh. Und warum haben sie das gesagt? Weil er ihnen keine Spielkonsolen für ihr Zimmer gekauft und keinen Fernseher dazu reingestellt hat. Weil ihre Freunde XY eine Multimedia-Spielkonsole mit Stuhl und Lenkrad und Gaspedal und was weiß ich nicht alles haben. Und ihr Vater ihnen das nicht kauft und sagt, geh lieber 2 Stunden raus in den Wald. Na, kommt jetzt den nächsten Vortrag, ich habe das Datum nicht im Kopf, mit Manfred Spitzer, schickt eure Kinder raus, kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Ich glaube, das ist im Auditorium, gell? Genau, Mittwoch in der Woche. Hingehen, der Spitzer ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Ja, Manfred Spitzer. Wie Bleistift Spitzer. Ja, der ist kein Christ, aber er sagt trotzdem richtig viele gute Sachen. Es sagen diese Kinder zu ihrem Vater, du bist ein Scheißvater, weil er nicht ihren Vorstellungen und ihren Wünschen entspricht, was er denn zu tun hätte. Wie sie sich gerne vorstellen, dass ihr Vater zu sein hat. Ich habe versucht, ihm einfach Mut zuzusprechen, gerade aus meiner Erfahrung als Lehrer, wie zerstörend es ist, wenn Kinder in dem Alter dieser Medienflut ausgesetzt sind. Und habe ihm einfach Mut gemacht und habe gesagt, diese Entscheidung ist richtig. Als Eltern müssen wir Entscheidungen treffen, die große Tragweite und große Tragfähigkeit haben. Wir müssen nicht Entscheidungen treffen, die bei unseren Kindern immer besonders populär sind. Ja? Wir sind die Eltern unserer Kinder. Und vor allem bei Kleinkindern und bei den Grundschulkindern heißt das insbesondere, wir sind Eltern, nicht Freunde. Du bist nicht der Kumpel von deinem Kind. Du musst deinem Kind nicht wohlgefallen. Du musst deinem Kind nicht Zucker um den Mund und Honig in den Bart schmieren, sondern du bist für dein Kind da, um es in Liebe und Konsequenz und Gehorsam zu erziehen auf dem Weg, den das Wort Gottes vorgibt. Ja, weil Kinder wechseln die Meinungen, so wie sie sie sehen. Und du bist dafür verantwortlich, dass diese Meinung straight wird und sich am Wort Gottes ausrichtet. Solange, bis sie die Stimme Gottes selber hören und ihr selber folgen können. Das ist unsere Aufgabe als Eltern. Meine Eltern haben uns verboten, einen Fernseher zu Hause zu haben. Haben sie sich auch selber verboten, mit Sicherheit. Wir haben auch keinen Fernseher zu Hause, aus gutem Grund. Wenn die Kinder irgendwann den Knopf finden, wie das Ding funktioniert, dann setzen sie sich dem aus. Und dann läuft das Ding vielleicht unter Umständen ständig. Aber ich habe meine Eltern dafür wirklich, na, gehasst ist zu viel, aber ich war echt sauer. Ich konnte keine dieser coolen Serien angucken. Ich wusste nur von irgendwelchen Bildern, wer Superman ist oder Batman oder wie die anderen alle heißen mit ihren Masken und Strumpfhosen. Keine Ahnung. Ja, da kommen erwachsene Männer, die mit Strumpfhosen rumlaufen. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Aber es war für mich schrecklich. Ich war total out. Ich wusste nichts, ich konnte nicht mitreden. Ich habe die ganzen Filme nicht gesehen. Ich wusste nichts von alledem. Mann, war ich sauer auf meine Eltern. Und selbst wenn ich zu meinen Freunden gegangen bin, haben sie angerufen und haben gesagt, der Samuel darf aber nicht so viel Fernsehen gucken. Halbe Stunde, mehr nicht. Auch bei meinen Großeltern. Da waren sie streng. Ja, es hat mich zum Leser gemacht. Hat mich zum Naturburschen gemacht. Ja, man musste sich die Zeit ja anders vertreiben und war dann halt draußen und hat sich bewegt oder hat gelesen. Ja, bis ich 12 war, hatte ich alle 72 Bücher von Karl May durchgelesen und die Bibel. Ja, das ist auch gut, auch was. Da wussten meine Freunde nichts drüber. Die wussten nicht, wer Johannes ist oder Moses. Ja, die echten Superhelden, Simpson, keine Ahnung. Ist ja, Simpson ist besser als Superman. Kann zwar nicht fliegen, aber der kann Stadttore rausreißen. Ist auch was. Ja, unsere Entscheidungen als Eltern tragen weiter und halten länger als eine Entscheidung, die einem Gefühl entsprechen muss und einer Gefälligkeit entsprechen muss. Wenn ich mein Kind erziehe, anhand dem, was Gott uns sagt, was Erziehung ist, mache ich es meinem Kind möglich, dass es sein volles Potenzial entfalten kann. Dass es in seinen Stärken Erfolg haben wird und dass es in seinen Schwächen in einem geschützten Rahmen wachsen kann. Das ist das Ziel von Erziehung im Wort Gottes. Und durch diese Ausrichtung kann mein Kind stark werden. Durch diese Ausrichtung kann mein Kind lernen, die Entscheidungen, die ich treffe, zu verstehen und anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen, die für das eigene Leben gut und tragfähig sind. Mein Kind wird weiterhin immer mein Verhalten nachahmen. Mein Handeln und mein Reden wird es auch imitieren. Ich merke das schockierenderweise oft, wenn ich Auto fahre. Papa, guck mal, wie blöd der ist. Schau mal, wie der drängelt. Ja, das bin ich. Ja, ich bin auch so ein Hilfspolizist. Ja, da merke ich einfach, die machen das nach, gnadenlos. Ja, oder ich fahre viel Fahrrad. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ich bin nicht so der Freund von E-Bikes. Ja, E-Bikes ist gut für die Leute, die nicht mehr anders können. Ja, so wie mein Vater, der sagt, er braucht jetzt ein E-Bike, damit er trotzdem noch seine 20 Kilometer fahren kann. Dann sage ich, das ist voll in Ordnung, Vater. Ja, aber ich bin nicht so der E-Bike-Fan. Und ich freue mich persönlich immer, wenn ich auf meinem Nicht-E-Bike-Rennrad dann die E-Biker noch versägen kann. Wenn ich sie dann überholen kann, gucken kann, ha, Motor, ta, trotzdem, schneller. Ja, so, persönlicher Erfolg. Rate, wer jetzt überall nach E-Bikes spechtet. Und dann, guck mal, Papa, ein E-Bike, boah, voll unsportlich. Shit. Ja, war das gestern? Und zwar gestern sind wieder zwei E-Biker an uns vorbeigefahren, ruft der David hinterher, ihr seid gar nicht so sportlich, ihr fahrt ja E-Bikes. Unsere Kinder imitieren uns. Sie ahmen uns nach, ob wir wollen oder nicht. Unser Handeln, unser Reden, unser Denken prägt ihr Handeln, ihr Denken und ihr Reden. Und letztendlich dadurch auch ihren Glauben. Weil wenn sie meine Weltsicht übernehmen, kann ich nur hoffen, durch die Gnade Gottes, dass sie zu einer noch besseren Erkenntnis Gottes kommen. Ja, weil wenn sie das gleiche Leben leben müssten wie ich, oh boy, ja, ich will was Besseres für sie. Und wie viel mehr Gott, der dein volles Potenzial entfalten möchte, der dich in deinen Stärken erfolgreich machen möchte und der dir helfen möchte, in deinen Schwächen zu wachsen und dich zu dem Menschen zu machen, den er im Sinn hatte, als er dich in deinem Mutterleib gebildet und geformt hat. Gott möchte, dass du ihn nachahmst. Gott möchte, dass du denkst wie er. Gott möchte, dass du redest wie er. Und Gott möchte, dass du handelst wie er. Römer 8, ab Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, dass ihr euch fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist, ich sage jetzt immer Kindschaft, nicht Sohnschaft, weil es gibt genügend Töchter hier. Wir haben den Geist empfangen, der uns dazu führt, dass wir rufen dürfen, Abba, Vater, Papi, wie es der Fred immer so schön gesagt hat. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind und damit auch Miterben in Christus. Der Geist Gottes in uns hilft uns, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Hebräer 12, ab Vers 5. Er zitiert hier aus Sprüche 3. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung Gottes und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er erzieht jedes Kind, das er annimmt. Und jetzt spricht er weiter. Wenn ihr diese Erziehung annehmt, so behandelt euch Gott als seine Kinder. Denn wo ist ein Kind, das der Vater nicht zurechtweist? Wenn ihr aber ohne Zurechtweisung seid, an der alle Heiligen Anteil genommen haben, so seid ihr unecht. Ja, Luther schreibt ihr sogar, dann seid ihr Bastarde. Irgendwie neigekreuzt in die ganze Geschichte, aber nicht echt. Und dann seid ihr nicht seine Kinder. Wir hatten alle unsere leiblichen Väter als Erzieher und respektierten sie. Luther schreibt ihr sogar und fürchteten sie. War noch eine andere Zeit. Sollten wir nicht vielmehr dem Vater aller Geister unser Leben unterwerfen? Denn unsere Väter haben uns nur für eine kurze Zeit unseres Lebens erzogen, so wie es ihnen richtig erschien. Gott aber, Er zieht uns zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Gott hat etwas ganz Besonderes im Blick, wenn er sagt, ich möchte dich erziehen. Ich möchte dich als mein Kind mir ähnlicher machen. Damit erkenne ich dich als mein Kind an, dass ich in dich investiere. Damit wir der Heiligkeit teilhaftig werden. In Vers 14 sagt das ganz deutlich. Jagt nach dem Frieden mit jedem Menschen und strebt nach der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Wenn wir uns von Gott nicht erziehen und verändern lassen, werden wir ihn nicht sehen. Sprich, die Ewigkeit findet für uns an einem anderen Ort statt. Und unser Leben jetzt wird öd und leer, ohne den Geist Gottes in uns. Wenn wir uns nicht von Gott erziehen und verändern lassen, werden wir keinen Teil an ihm haben. Ohne Heiligung werden wir ihn nicht sehen können. Denn wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Vers 28. Darum lasst uns an dieser Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn er ist ein verzehrendes Feuer. Gott liebt uns. Und diese Liebe zeigt sich dadurch, dass er dich erzieht, dass er dich zurechtweist, dass er dich formt, dass er deinem Leben eine Richtung und eine Bestimmung gibt, dass er deinen Charakter schleift und dein Herz weich macht, um ihm ähnlicher zu werden. Gottes Liebe zeigt sich nicht in allererster Linie durch ein warmes Gefühl in der Bauchgegend während dem Lobpreis. Es ist schön, wenn du das hast. Aber das ist nicht das Zeichen für Gottes Liebe, sondern das Zeichen für Gottes Liebe ist, dass dein Leben verändert wird. Dass du ihm ähnlicher wirst. Es ist schön, wenn du hier in der Gemeinde einen Raum findest, in dem Gott tun kann, was er möchte. Das ist aber nur dann möglich, wenn wir uns als Gemeinde nach dieser Heiligung ausstrecken. Wenn wir sagen, wir wollen das. Wir wollen verändert werden. Wir wollen ein Ort sein, an dem Gott sich ausbreiten kann, an dem Gott tun kann, was er möchte. Wir wollen ein Ort sein, wo der Geist Gottes sich wohlfühlt. Wir wollen ein Ort sein, wo er sich ausbreiten und lagern kann. Na, ich bin zu Hause immer ganz pingelig, wenn es um die Ordnung geht. Ich fühle mich nicht wohl, wenn es unordentlich ist. Es ist einfach so ein Ding, da haben mich meine Eltern einfach drauf getriezt und das ist auch gut so. Ja, wenn auf dem Esstisch Zeug rumfährt, dann kann ich nicht entspannt essen. Ja, wenn nebenher noch Tageszeit und da liegt und das und jenes und Schnullerkette und noch ein alter Body und was weiß ich, und dann liegt noch mein Rucksack da oder sonst irgendwas, da kann ich nicht essen, da komme ich nicht runter. Ich brauche meine Ordnung. Genauso auch mein Sofa. Wenn ich mich da abends hinsetze, dann müssen die Kissen vorher ordentlich da sein. Wenn die Kinder da vorher getobt und Löwenhöhle gespielt haben, dann heißt es, es wird zuerst wieder aufgeräumt. Ja, und genauso ist es auch mit unserem Leben, aber auch mit unserer Gemeinde. Gott ruft uns dazu, dass wir Sachen sauber und ordentlich machen. Er möchte, dass Dinge richtig und in seinem Weg laufen. Und dazu kann er schon mal ganz empfindlich in dein Leben hineinsprechen und ganz empfindlich in dein Leben eingreifen. Ich habe meine liebe Moni kennengelernt 1999. Da war ich 15 Jahre alt. Dann hat es noch 2 Jahre gedauert, ja, in der wir uns näher gekommen sind. Wir haben zusammen den Schülerbibelkreis gemacht und Freunde zusammen gehabt und so weiter. Und dann, als ich 17 war, hat es dann endlich geklappt. Ich habe ja gesagt. Nein, sie auch. Ja, aber es war schön, und dann waren wir Freunde und Freundinnen schon in der Schule. An Schule ging zu Ende, Moni hat angefangen zu studieren, ich bin zur Bundeswehr gegangen, dann habe ich auch irgendwann angefangen zu studieren. Und sie war in Konstanz, ich war dann in Schwäbisch Gmünd zum Studieren, und das sind halt 240 Kilometer dazwischen. Ja, das ist schon eine ganz schöne Ecke. Und dann so eine Fernbeziehung und so weiter. Und für mich war das ganz klar, ich mache meine Schule, ich mache meine Bundeswehr, dann mache ich mein Studium. Und danach, wenn es immer noch hält, wird geheiratet. Aber erst machen wir alles so fertig. Und die Moni war da ein bisschen anderer Meinung. Sie wollte gerne früher heiraten. Aber ich habe gesagt, nee, das geht gar nicht. Also das geht überhaupt gar nicht. Da hatte ich eine ganz festgefasste Meinung. Da konnte mich auch niemand davon abbringen. Das habe ich ja überall so vertreten. Habe gesagt, hey, das ist ganz klar. Erst machen wir Studium, danach wird geheiratet. Man muss ja zuerst mal dann Geld verdienen, und dann muss man gemeinsam ein Haus anschaffen und ein Auto kaufen. Und wenn das alles gemacht ist, und dann kann man heiraten. Und dann quasi, ja, so Vogelgehirn, gell? Erst Nest bauen, dann Ei legen. Klar. Ja. Spatzenhirn. Dafür hat's gereicht. Und also im Nachhinein habe ich es dann erfahren, das ging meiner Frau sehr, sehr nahe. Das hat sie wirklich tief getroffen, und sie hat mit dem Gedanken gespielt, unsere Beziehung zu beenden, weil sie gesagt hat, das dauert ja ewig. Ja, das war jetzt nicht so, dass ich nicht wollte, aber zuerst haben ja alle anderen Sachen fertig werden müssen. Und das war für mich wichtiger. Und dann kam Gott. Ja, er hat zu mir gesprochen, ganz deutlich. Durch jemand, der so an meinem persönlichen Leben überhaupt keinen Anteil hat, nämlich meine Tante aus Amerika. Ja, ich habe wirklich eine. Ja. Die kam nach Deutschland zu Besuch. Wir saßen abends über dem Viertel Rotwein, haben Karten gespielt, und irgendwann sagt sie so völlig so aus dem Blauen raus, so, Samuel, wann heiratet ihr? Sag ich, ja, wenn ich dann fertig bin mit dem Studium. Ist nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Ihr solltet heiraten. Der Herr hat da eine ganz andere Meinung dazu. Ihr solltet so schnell wie möglich heiraten. Da habe ich gesagt, nee, ich muss mein Studium noch fertig machen. Wir brauchen einen Ort zum Wohnen und so weiter und so fort. Und ich habe nicht mal Geld für eine Hochzeit. Dann sagt sie, ja, aber für eine standesamtliche Hochzeit. Dann sage ich, ich habe nicht mal dafür Geld. Ich hatte wirklich, mir ging es finanziell echt übel als Student. Dann hat sie gesagt, das ist gar kein Problem. Sie hat einen Scheck aus der Tasche gezogen, hat den Scheck ausgeschrieben. Da waren alle Kosten fürs Standesamt und Trauringe gedeckt. Ja, dann hat sie mir schon 600 Euro auf den Tisch gelegt und hat gesagt, geh heiraten. Das war am Samstag. Am Montag bin ich dann zum Juwelier gegangen, habe einen Verlobungsring gekauft, bin aufs Standesamt gegangen, habe einen Termin reserviert, den Wunschtermin meiner Frau, seit wir uns kennen, nämlich der 7.7.2007. Das waren ab dem Tag, wo meine Tante mir diese Botschaft von Gott übermittelt hat, bis zum Juli, das waren noch 6 Wochen, ja, das war so Mitte Mai. Ja, und dann bin ich, also am Montag habe ich die Ringe gekauft, habe das Standesamt reserviert, der Termin war zum Glück noch frei, 7.7., es war ein Samstag, ja, also, aber das hat wohl jemand für uns geblockt, weil an einem Samstag im Juli einen Termin im Standesamt zu finden, in Schwäbisch Gmünd, ja, Riesenstadt, das kann ich eigentlich vergessen. Aber wenn jemand anders für dich die Bahnen stellt, dann weißt du, dass das funktioniert. Dann bin ich 2 Tage später am Mittwoch nach Konstanz gefahren, habe meine Frau aus irgendeinem fadenscheinigen Grund an den Bodensee gelockt und ihr dort einen Heiratsantrag gemacht. Ja, und sie hat zum Glück so laut Ja geschrien, dass es die Ufervögel erschreckt hat. Und dann war... Wir waren das. Und dann war die Sache... Dann war die Sache klar. Und es war für mich überhaupt kein Problem. Alle meine Barrieren im Kopf, meine Vorstellungen, meine genauen Konzepte, wie ich mir gerne gewünscht hätte, dass es läuft, wurden in Sekundenbruchteilen zertrümmert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lag in dieser Samstagnacht nach dem Gespräch mit meiner Tante, ich lag bestimmt noch 2 Stunden wach in meinem Bett. konnte nicht lachen oder heulen oder sonst irgendwas. Ich war einfach nur, ich war so mega geflasht von dem, wie Gott in mein Leben eingegriffen hat. Ich meine, ich habe das vorher auch schon erlebt, auch durch Heilungen und sonst irgendwas. Aber die Art und Weise, wie grad der reingesprochen hat, da war keine Diplomatie dabei. Nein, Samuel, nein, du machst es anders. Als dein Vater sage ich dir, mach es so. Und es war überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Weil wenn er etwas sagt, dann geschieht es. Er hat Himmel und Erde in Existenz gesprochen. Dann wird er es auch in deinem Leben schaffen, Neues zu schaffen und Neues in Existenz zu sprechen. Es hat mir zum Besten gedient, auf jeden Fall. Und daran können wir auch messen, dass es die Erziehung des Herrn ist und nicht ein Zufall. Ja, die Moni hat mir das so gesagt, wenn du darüber predigst, die Leute können ja sagen, ja, hinterher kannst du immer drauf schauen und sagen, ja, es war halt so, wie es Leben gespielt hat vielleicht. Könnte man ja auch sagen. Dann sage ich, nee, du kannst es an einem ganz klaren Punkt bemessen. Und zwar, dass im Hebräerbrief steht, wenn der Herr uns erzieht, dann dient es uns immer zum Besten. Nicht das Beste, das wir uns vorstellen, ja, Spielkonsole, Playstation, was weiß ich, oder Fußball spielen auf dem Schulhof, sondern das Beste, das er für uns im Sinn hat, nämlich in dem Fall, dass ich diese wundervolle Frau an meine Seite bekommen habe. Ja, wenn wir Gott aufnehmen, so steht es in Johannes 1, dann haben wir das Recht, Gottes Kinder zu sein, das für uns in Anspruch zu nehmen. Dann sind wir nicht mehr aus Fleisch geboren, aus dem Willen des Menschen, sondern aus dem Willen von dem Geist Gottes. Und dann leitet er uns, dann führt er uns, wie wir in Römer 8 gelesen haben. Dann verändert er uns durch seinen Geist. Jetzt haben wir ziemlich viel darüber gesprochen, wie Gott uns da anpackt. Denk ganz an den Anfang, ja, der David turnt. Wenn er mich nicht turnen sieht, dann wird er es auch nicht nachmachen. Wenn er mich nicht reden hört, dann wird er es nicht nachsprechen. Wenn wir keine Zeit mit Gott verbringen, wird es uns nicht möglich sein, ihm nachzueifern. Jesus sagt oft genug, wenn er beten geht, ich muss Zeit mit meinem Vater verbringen. Ich muss tun, was er tut. Wenn wir das nicht tun, dann leben wir Religion. Ich möchte euch zwei Geschichten aus der Bibel mit in die Gedanken geben. Zweiter Mose. Bin ich das? Ja?
Kein Problem.
Müsste die Aufnahme halt geschwind umstellen. Ist an der kurzen Leine gewesen. 2. Mose 20. Passt es für die Aufnahme? Gut. Das Volk Israel hatte gerade die 10 Gebote empfangen. Das ganze Volk, ja, die standen da vor dem Sinai und der Herr war auf den Berg herabgekommen mit Feuer und Rauchdampf und Hörnerschall. Ja, also so wie man das sich kaum vorstellen kann. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Hörner und den rauchenden Berg. Und als das Volk dies nun wahrnahm, da zitterten sie und standen ferne und wichen zurück und sprachen zu Moses: Sprich du mit uns, dich wollen wir anhören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssten wir sterben. Mose sprach zum Volk und sagte: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist zu uns gekommen, um uns zu prüfen und damit Ehrfurcht vor ihm in unseren Augen sei, damit wir nicht sündigen und nicht fehlgehen. Und das Volk wich zurück und Mose ging allein zu dem Berg und in das Dunkel, in dem Gott war. warum scheue ich mich davor, näher zu diesem Gott zu kommen? Ich weiß es ganz genau. 1. Korinther 2. Der Geist Gottes überführt uns von allem, was in uns ist, was nicht in Ordnung ist, was Gott nicht gefällt. Und er legt den Finger darauf. Das habe ich in meinem Leben selber oft genug und sehr schmerzlich erfahren. Ich wollte immer Sport studieren, habe es auch angefangen, habe es nie beendet, weil der Herr für mich anders entschieden hat. Weil er gesagt hat, ich möchte nicht, dass du in deiner Kraft lebst und im Gefallen an deinen Körper und deine Fähigkeiten. Und dann ändern wir das. Der Herr spricht ganz klar und er sagt zu dir, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Du änderst es, du lebst in Heiligung und du kommst ihm näher. Oder du machst es wie Israel und sagst, Mose, sprich du mit ihm. Und dafür kann ich jetzt auch Pastor einsetzen. Oder mein Hauskreisleiter, mein Ältester, mein Ehepartner. Sprich du mit Gott. Sprich du mit Gott. Oder irgendwelche Schutzheiligen oder sonst irgendjemand, den wir zwischen uns und Gott stellen und sagen, du vermittelst. Es gibt einen Mittler. Und das ist Jesus Christus. Ja? Und er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn er auf diesem Berg steht, dann ist da auch Feuer und Rauchdampf. Ja, so kommt er eines Tages wieder. Ja, mit Herrlichkeit und Kraft. Aber wir sollen nicht selber jemand zwischen uns und Gott stellen und sagen, sprich du mit Gott. Hör du für mich von Gott. Ich will mich dem nicht aussetzen, dass sein Finger mein Herz berührt, dass seine Wahrheit mein Herz durchleuchtet. Ich will mich dem nicht aussetzen müssen. Ich möchte mich eigentlich gar nicht verändern. 1. Könige 12. Nord- und Südreich hatten sich geteilt. Jerobeam war mit 10 Stämmen König von fast ganz Israel. Rehabeam hatte die 2 Stämme und war mit Juda bei Jerusalem geblieben. Jerobeam denkt sich jetzt, wir haben einen Tempel, wir haben ein Heiligtum, dort wird geopfert, dort wird Gottesdienst gefeiert. Aber er wusste genau, wenn mein ganzes Volk, alle 10 Stämme regelmäßig nach Jerusalem pilgern und zurück, dann werden sie irgendwann wieder Rehabeam als König annehmen. Die ganze Geschichte könnt ihr zu Hause nachlesen. Ist wahnsinnig spannend. 1. Könige 12. Darum hielt Jerobeam Rat und machte nun in Bethel und in Dan 2 goldene Kälber und sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, immer nach Jerusalem zu wandern. Schaut her, Israel, das sind jetzt eure Götter. Die haben euch aus Ägypten geführt, die haben euch erlöst, sie haben euch heil gebracht. Und er stellte sie in Bethel auf und in Dan. Und er machte Heiligtümer auf der Höhe und er setzte wahllos Menschen aus dem Volk als Priester ein, die nicht aus dem Stamm Levi waren. Und er ordnete ein Opferfest an am 15. Tag des 8. Monats, das er sich selber ausgedacht hatte, und er hielt den Opferdienst auf den Altären in den Heiligtümern in Bethel und in Dan und räucherte. Warum packe ich jetzt an diese Geschichte über, wie Gott dich erzieht, diese 2 Passagen mit hin? Du stellst niemand zwischen dich und Gott, denn ansonsten lebst du keine lebendige Beziehung mit ihm, sondern dann hast du irgendeine Vermittlungsagentur gebucht. Ja, und das wollen wir nicht. Christsein ohne Gott funktioniert nicht. Auch Gottesdienst sollte ohne Gott nicht funktionieren, aber genau das lesen wir hier. Ja, ich habe den lebendigen Gott erlebt, aber das ist mir jetzt unbequem. Ja, 10 Stämme Israels, das ist ein Großteil der Menschen, die sind vollkommen damit konform, dass da jetzt ein König herkommt und zwei goldene Ochsen hinstellt oder Kälber und sagt, das ist jetzt dein Gott. Nachdem du ihn erlebt hast, sagt er, da nimm das Kalb, bring da deine Opfer hin. Ja, und ich habe auch nicht mehr geheiligte Priester, die berufen sind, sondern irgendwelche Leute, die da hinstehen und dir helfen, dein Fleisch auf dem Altar zu verbrennen an den Füßen von diesem goldenen Kalb. Und das ist für die Leute in Ordnung. Warum? Weil sie ihren Gottesdienst leben können, der für sie voll gut funktioniert. Ja, passt zu meinem Gefühl. Ich gehe dahin, ich bringe mein Opfer. Für mich ist damit alles geklärt. Dieses goldene Kalb glotzt mich nur an, aber das will keine Rechenschaft von mir. Das will keine Beziehung mit mir. Und dieser Priester, der mir hilft, meinen Opferdienst dort zu machen, der fragt nicht, wie es mir geht. Und er spricht auch nicht in mein Leben hinein. Denn er hat gar keine geistliche Autorität dazu. Der hilft mir einfach nur, mein Fleisch zu verbrennen. Das kann für mich wunderbar funktionieren. Und dann haben wir Gottesdienst ohne Gott, der aufgrund von der tollen Programmsituation trotzdem funktioniert. Die haben trotzdem gesungen. Das war alles genau gleich, aber man hat halt einfach da ein goldenes Kalb hingestellt und hat gesagt, das ist dein Gott. Und das passt dann auch so. Wenn du keinen Wert darauf legst, dass Gott dich in jedem einzelnen Gottesdienst persönlich berührt und anspricht, in jeder einzelnen stillen Zeit, die du hast, in der Zeit des Gebets. Wenn du sagst, es ist mir eigentlich gar nicht wichtig, ihn zu suchen und ihm nahe zu sein, von ihm zu lernen, von ihm geprägt und verändert zu werden, dann passt es eigentlich ganz gut mit so einem goldenen Kalb da irgendwo. Das fragt nicht nach. Ja. Und der Priester, der daneben steht, der fragt auch nicht nach. Da kannst du einfach machen. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, wozu Gott uns berufen hat. Wir sind nicht berufen, um irgendwelchen Götzen zu dienen. Ja, wir sind nicht zu diesem Berg gekommen, den man noch anfassen kann und die Kälber, die man anfassen kann. So schreibt das im Hebräerbrief. Sondern ab Vers 22, wir sind gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zu Zehntausenden von Engeln und zur Festversammlung der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Gott ruft uns zu sich. Er liebt uns. Er sagt, mein Versprechen für dich ist viel größer als mein Versprechen, das zum Beispiel hier noch für Abel war. Das Blut des neuen Bundes redet Besseres als das Blut Abels. Ja, es geht nicht mehr darum, ob ich da jetzt viel drauf lege oder wenig drauf lege, sondern es geht darum, dass ich mich selber vor Gott hinstelle und sag, da steht nichts mehr zwischen uns. Von Gottes Seite sowieso nicht. Wendet euch zu mir, dann wende ich mich zu euch. Dieses Versprechen steht. Und weil er uns liebt, erzieht er uns. Weil er uns liebt, spricht er in unser Leben. Weil er uns liebt, möchte er uns verändern, damit wir geheiligt sind und an seiner Ewigkeit mit ihm teilhaben dürfen. Jagt nach dem Frieden mit jedem und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nimm das mit für dein Leben. In dein Gebet, in deine Zeit mit Gott. Denn das wird dich verändern als Mensch und das wird uns verändern als Gemeinde. Denn wir werden dann mehr und mehr ein Ort, an dem Gott sich lagert, an dem sein Geist sich ausbreitet und Gott tut, was er will. Und das ist unser Wunsch für diese Gemeinde. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Wahrheit. Ich danke dir für dein Reden auf unserem Leben. Ich danke dir, dass du uns so liebst, dass du uns erziehst. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass es dir wichtig ist, dass sich unsere Leben verändern und wir dir ähnlicher werden. Führe uns durch deinen Geist, leite uns durch dein Wort. Im Namen Jesus. Amen.